Media. Willkommen zu einer neuen Folge des Medienrot-Podcasts. Heute werfen wir einen Blick auf ein Thema, das in der Kommunikationsbranche immer wichtiger wird, nämlich digitale Barrierefreiheit. Zu Gast ist Kommunikationsstrategin Susanne Baumer. Sie setzt sich intensiv mit der Frage auseinander, wie Unternehmen ihre digitalen Angebote inklusiver gestalten können und warum das längst kein Nice-to-have mehr ist, sondern ein Muss für moderne Kommunikation. Wir sprechen über gesetzliche Anforderungen, kulturellen Wandel, praxisnahe Lösungen und darüber, wie man digitale Barrierefreiheit ganz konkret in großen Organisationen umsetzt. Herzlich willkommen, liebe Susanne. Schön, dass du unser Gast bist.
Schön, dass ich da sein darf. Danke, Nicole.
Susanne, du hast einen ganz, ganz spannenden beruflichen Weg bereits schon hinter dir. Was hat dich ursprünglich dazu motiviert, dich intensiv mit digitaler Barrierefreiheit auseinanderzusetzen?
Ich bin 2018 in eine Werkstatt für Menschen mit Behinderung gewechselt und hatte da die Verantwortung für eine Gruppe, die Websites programmiert und entwickelt hat. Und das waren alles Menschen mit schwerwiegenden körperlichen Behinderungen, die programmiert haben. Und da habe ich zum einen mal gesehen, welche Schwierigkeiten die haben, wenn die Software nicht so tut, was sie tun soll. Und gleichzeitig hatten wir da auch drei Spezialisten, die wirklich auf Barrierefreiheit getestet haben. Und von denen habe ich gelernt, was eigentlich geht. Und was eigentlich, wie leicht es eigentlich wäre, dem Menschen das Leben leicht zu machen. Da war ich dann auf dieses Thema gebucht und zwar so sehr, dass ich jetzt mich mit dem Thema selbstständig gemacht habe, um mich da ganz drauf zu konzentrieren.
Apropos Test. Bei der Stiftung Pfennigparade hast du nämlich das Testlabor Barrierefreiheit aufgebaut und geleitet. In diesem Usability-Labor prüfen Menschen mit Behinderung digitale Produkte und Dienstleistungen. Was waren denn die größten Herausforderungen bei der Etablierung dieses Angebots und noch viel wichtiger? Wie hast du sie gemeistert?
Das Testlabor Barrierefreiheit, in dem arbeiten aktuell mehr als 25 Menschen mit schweren Behinderungen und testen Websites auf Konformität. Da kommt man nämlich an die erste Hürde, die Idee, dass die das können, so einen komplexen Konformitätstest, der knapp 100 Aspekte umfasst, durchzuführen. Das hat dann einfach als unmöglich angesehen. Also mir wurde gesagt, schau mal, was du machen kannst, aber vor dir sind schon so viele gescheitert, das wird nicht funktionieren. Und da war es erstmal nötig, diese Barrieren im Kopf abzubauen. Einmal bei den Entscheidern, weil wir brauchten ja dann die Ausstattung, die Personalressourcen, um das aufzubauen, aber auch bei den Testern selber. Denn wenn einem ständig gesagt wird, das kannst du eh nicht, dann kommt man nicht auf die Idee, dass es doch geht. Und dann war die nächste Hürde, dass wir natürlich Infrastruktur brauchen, einen Raum, technische Ausstattung. Und da haben wir Gott sei Dank Sponsoren gewinnen können, die uns das gestaltet haben. Und dann hatten wir die Ausstattung, wir hatten die Tester und dann ging es los. Und das ist das, wie es wirklich gemeistert wurde. Ich habe zwei Mitstreiter gehabt, die das wirklich mit Herzblut gemacht haben. Und wir haben zusammen den kompletten Testprozess so umgearbeitet, dass eben diese Menschen in dem Labor, wo der eine nicht sehen kann und der andere nicht hören kann, aber gemeinsam können sie Webseiten testen und können jetzt Konformitätstests machen.
Lass uns konkret auf das Thema Unternehmenskommunikation mal blicken. Was versteht man unter Barrierefreiheit konkret in der Unternehmenskommunikation?
Also Barrierefreiheit bedeutet grundsätzlich, dass jeder Mensch die Informationen ohne fremde Hilfe wahrnehmen, bedienen und verstehen kann. Und das ist ganz wichtig, ohne fremde Hilfe, also selbstständig. Und egal, welche Einschränkungen man hat und die Einschränkungen, die im Digitalen relevant sind, die betreffen das Sehen, da kann man ganz blind sein oder nur schlechter sehen, das Hören, das Bewegen, Sprechen und Verstehen. Und wenn wir jetzt ein konkretes Beispiel nehmen, wenn ein Mensch blind ist, kann er in die Informationen, die in dem Bild stecken, nur dann wahrnehmen, wenn es einen sogenannten Alternativtext gibt. Also der Alternativtext, den kann man in den meisten Mediatheken, in Word, in allen Dokumenten inzwischen eingeben. Der wird eigentlich nicht angezeigt, aber das Hilfsmittel, das Blinde nutzen, das ist ein Screenreader, der kann ihn vorlesen. Und dann ist es eben wichtig, dass in diesem Alternativtext beschrieben wird, was auf dem Bild zu sehen ist. Und zwar nicht, was der Kommunikator gemeint hat mit dem Bild oder die Werbebotschaft, die dahinter steht, oder die Marketingpositionierung, sondern nur zwei Menschen sitzen an einem Tisch. Und ob der Tisch stylisch ist oder nicht, ist in dem Fall irrelevant. Das gehört dann in eine Bildunterschrift. Also der Alttext gibt nur das wieder, was man sieht. Und wenn es den gibt, können blinde Menschen eben auch die Bilder wahrnehmen. Ähnliches gilt dann für Menschen, die schlecht oder gar nicht hören. Für diesen Video in dem es keine Untertitel gibt oder ein Podcast, bei dem es kein Transkript gibt, das ist für sie komplett wertlos, weil sie können ja gar nicht wahrnehmen, was an Informationen dadurch vermittelt wird. Und von der Art gibt es, wie ich schon gesagt habe, knapp 100 Regeln, die dann, wenn sie eingehalten werden, die Nutzung digitaler Informationen und Dienste für fast alle Menschen möglich machen.
Kleiner Spoiler an der Stelle, wir liefern zu diesem Podcast natürlich ein Transkript mit.
Sehr gut.
Liebe Susanne, inwiefern unterscheidet sich jetzt aber die Umsetzung von Barrierefreiheit in der Unternehmenskommunikation von der in anderen Bereichen, beispielsweise der öffentlichen Verwaltung?
In der Verwaltung haben wir ja als größte Hürde die Behördensprache. Da tun wir uns, glaube ich, alle gleich schwer damit. Aber die Verwaltung schreibt alle Dinge, die sie in einen Brief reinschreibt, möchte sie auch, dass der Bürger das wahrnimmt. Und wenn man jetzt an die Unternehmenskommunikation denkt oder die Marketingkommunikation, wenn man das zusammennimmt, dann gibt es oft Dinge, die müssen kommuniziert werden, ohne dass man sie eigentlich so wirklich kommunizieren will. Also das beste Beispiel ist der Abmelden-Link im Newsletter. Und der wird dann immer in hellgrauer Schrift auf weißem Hintergrund in einer 6-Punkt-Schrift ans Ende der Mail geschickt, in der Hoffnung, dass ihn keiner findet und sich keiner abmeldet. Und wenn das jetzt an die Barrierefreiheit geht, dann ist es halt so, dass es jetzt verpflichtend wird, dass die Schrift zum Hintergrund einen ausreichenden Kontrast haben muss und dass die Schrift auf 400% vergrößert werden kann, ohne dass sie abgeschnitten oder unlesbar wird. Also der Unterschied ist, oft nutzt die Unternehmenskommunikation gestalterische Mittel, um Informationen zu gewichten und so den Leser durchzuführen. Und bei der Barrierefreiheit darf halt der Leser bestimmen, was er lesen will. Denn so schwierig für manche diese 4-Punkt- oder 6-Punkt-Schrift zu lesen ist, für andere ist auch die 12-Punkt-Schrift genauso schwierig zu lesen. Und die brauchen es eben, dass man es vergrößern kann.
Susanne, kannst du uns nochmal zu den gesetzlichen Rahmenbedingungen abholen, die da gelten?
Das Relevante für die Privatwirtschaft ist das Barrierefreiheitsstärkungsgesetz, das BFSG, in Österreich heißt es nur Barrierefreiheitsgesetz, und das verpflichtet unter anderem Anbieter im elektronischen Geschäftsverkehr. Wir kennen das als die E-Commerce-Anbieter, Anbieter von Bankdienstleistungen oder andere digitalen Dienstleistungen, so viel Hersteller von PCs, von Mobiltelefonen, Videoplayern, Selbstbedienungsterminals, also das sind nur ein paar Beispiele zur Barrierefreiheit. Und das bedeutet, die müssen eine bestimmte Norm einhalten. Die technische Norm heißt EN301549. Die definiert in 13 Kapiteln, wie diese Sachen barrierefrei zu machen sind oder wie sie sein müssen, dass sie als barrierefrei gelten. Und dieses Gesetz tritt am 28. Juni diesen Jahres in Kraft. Und nein, es gibt keine Übergangsfrist mehr, da das Gesetz schon vor einigen Jahren verabschiedet wurde und jetzt quasi die Übergangsfrist abläuft.
Okay, 13 Kapitel, da steht vermutlich jede Menge drin. Welche konkreten Schritte sollten denn Unternehmen jetzt planen, um ihre digitale Kommunikation barrierefrei zu gestalten?
Es gibt zum einen das technische, programmiertechnisch, da gehe ich jetzt erstmal nicht ein, sondern man kann eigentlich redaktionell schon ganz viel machen. Im Prinzip, das habe ich immer bei all meinen Schulungen zurückgekriegt, ist es ja gar kein Hexenwerk und keine Raketenwissenschaft. Wenn ich ans Redaktionelle gehe, hat das eine ganz hohe Deckung mit dem, was ich gelernt habe, als ich in Seminare für gutes Texten ging. Und zwar, Texte müssen durch Überschriften gegliedert werden. Und die Überschriften beziehen sich auf den nachfolgenden Text. Oder auch der Linktext muss so aussagekräftig sein, dass ich weiß, wo ich hinklicke, bevor ich draufklicke. Also nicht immer nur hier und klicken, weil das hilft jetzt wenig, wenn ich wissen will, wo ich rauskomme. Was dann bei der Barrierefreiheit noch besonders ist, dass man sich von der Optik lösen muss. Viele von uns gestalten ihre Texte optisch, sagen, oh, dann mache ich es fett. Die Überschrift schreibe ich ein bisschen größer, aber eigentlich hat das ja auch eine semantische Logik. Also eine Überschrift hat ja eine Funktion, die sieht ja nicht nur anders aus, sondern sie gliedert den Text. Und diese Semantik muss man mitgeben und das kann man auch sofort loslegen, ohne was vorzubereiten. Denn im Web gibt es die Überschriftsebenen H1 bis H6 und in jedem Textprogramm gibt es Überschriften, auch in allen Newsletter-Gliederungsprogrammen gibt es Überschriften. Sogar in den meisten Social-Media-Posts kann man Überschriften einfügen. Also es geht schon sehr viel, man muss es nur nutzen, meistens wird es nur ignoriert. Und inhaltlich müssen sich Redakteure noch so ein bisschen so an der eigenen Nase nehmen, denn man schreibt manche Sachen, weil sie einem so klar sind. Aber zum Beispiel darf man Informationen nicht nur per Farbe vermitteln. Also man darf und soll Farbe einsetzen, aber es darf nicht das einzige Merkmal sein. Zum Beispiel, wenn man schreibt, die wichtigen Informationen sind rot markiert. Das ist nämlich das Problem, dass Farben von jedem Menschen anders wahrgenommen werden und ungefähr 5% der Deutschen, und das sind 4 Millionen Menschen, für die sieht Rot und Grün wie eine Schattierung einer Farbe aus. Das heißt, die können das gar nicht unterscheiden. Und deswegen ist es so wichtig, dass man eben außer solchen Merkmalen noch andere Sachen nimmt, wie Fett und Rot. Und schon können Menschen, die Rot nicht erkennen können, das Fett erkennen. Und das ist so dieses Zwei-Sinne-Prinzip, nennt sich das. Man muss alle Informationen so darstellen, dass sie auf zwei Wegen zugänglich ist. Also das kann man alles sofort starten. Und dann ist es halt ganz wichtig, dass man seine Vorlagen vorbereitet und sich nochmal alles anguckt, was man macht, ob es barrierefrei ist.
Jetzt hast du schon ein paar ganz wertvolle und einfach umzusetzende Tipps für Websites, Newsletter und sogar Social Media Postings gegeben. Susanne, wie sieht es denn aus mit den beliebten Emojis, die man in die Social Media Postings gerne so einstreut?
Da sollte man nachschauen, was die bedeuten. Also so ein Emoji wird bei uns optisch wahrgenommen für alle, die wir sehen können. Und wir interpretieren bestimmte Dinge anders. Zum Beispiel werden die aneinandergelegten Hände ganz oft als Danke verwendet. Für Menschen, die einen Screenreader nutzen, werden die Emojis vorgelesen und da gibt es eine sogenannte Unicode-Tabelle, in der kann man nachschlagen, welches Emoji was bedeutet. Und die aneinandergelegten Hände heißen betende Hände. Und da kann man, wenn man die Emojis nur optisch auswählt und nicht schaut, was sie wirklich bedeuten, ganz komische Botschaften setzen. Also lieber nicht einsetzen oder nur zusätzlich zum Text, nie statt dem Text. Und dann möglichst vorher nachsehen, welches Emoji man verwendet. Gerade die vielen Gesichter, die interpretiert fast jeder unterschiedlich. Und dann kann es zu peinlichen Messages kommen.
Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Hast du vielleicht ein Beispiel für ein besonders gelungenes Projekt, bei dem die digitale Barrierefreiheit erfolgreich umgesetzt wurde?
Ich habe mir so ein paar Webseiten angeguckt, wo man jetzt gucken kann, wo es gut funktioniert. Und mir gefällt ganz gut die Seite von Bayern Barrierefrei, weil die so schön reduziert strukturiert ist. Also man kommt da sehr leicht durch. Und auch bei den Banken gibt es ganz gute Beispiele, zum Beispiel die von der ING Bank. Die haben einen Slider eingebaut, der sich nicht automatisch dreht, sondern den ich per Hand weiterklicken kann. Und es wird sehr offensichtlich, dass man da weiterklicken kann und soll. Aber diese automatischen Slider haben so das Problem, dass wenn ich mich nicht gut bewegen kann, kann ich oft, wenn ich die Maus nutze, nur ganz langsam die Maus bewegen. Und dann bewegt sich dieser Slider ständig hin und her, bevor ich irgendwo draufklicken kann. Oder wenn ich mich schnell lese, dann komme ich durch den Text, der draufsteht, nicht durch. Und noch viel schlimmer, wenn ich eine Aufmerksamkeitsstörung habe, dann werde ich nur diesen bewegenden Slider anschauen und sonst nichts, weil ich nämlich über diese Bewegung nicht hinwegkomme. Und deswegen ist das so eins meiner Lieblingsbeispiele. Man kann das echt optisch ansprechend umsetzen und gleichzeitig barrierefrei machen, denn barrierefrei muss nicht hässlich sein. Barrierefrei ist genauso schick wie alles andere auch.
Jetzt haben wir zwei uns auch bei einer Schulung zu dem Thema kennengelernt. Wie wichtig sind denn Schulungen von Mitarbeitenden im Bereich digitale Barrierefreiheit und welche Inhalte sollten denn diese Schulungen abdecken? Das ist schon ein weites Feld, also wahrscheinlich könntest du eine ganze Woche Seminare dazu geben.
Ja, aber es ist gar nicht nötig. Also wichtig ist unbedingt eine Schulung, denn leider ist momentan Barrierefreiheit immer noch nicht ausreichend in den allgemeinen Ausbildungen, Schulungen, Studien- und Lernplänen vorhanden. Also man braucht eine Schulung, aber ganz wichtig ist, dass man bei der Schulung Verständnis herstellt. Also leider haben die meisten von uns im Alltag wenig mit Menschen mit Behinderungen zu tun und können sich gar nicht vorstellen, was denn an Einschränkungen da ist. Und in dem Moment, wo man sich die Einschränkungen vorstellen kann, reichen nur noch ein paar wenige Hinweise und da kommt man von selber draus. Also wer einmal mit einem gehörlosen Menschen zu tun hatte, der wird nie wieder ein Video ohne Untertitel veröffentlichen, weil der hat diesen Menschen im Kopf und sagt, der kriegt es ja sonst nicht mit. Und genau deswegen muss so eine gute Schulung zur Barrierefreiheit auch immer so einen Punkt dabei haben, der die verschiedenen Einschränkungen und deren Folgen mitbringt. Und ansonsten dann eben die technischen Normen, die sind Verweisen.
Welche Erfahrungen hast du denn bei deinen Schulungen konkret mit der Sensibilisierung von Unternehmen für das Thema gesammelt?
Richtig gute. Also wenn die Entscheider mal begriffen haben, dass sie da 10% potenzielle Kunden und Fachkräfte ausschließen, sind sie schon grundlegend interessiert. Aber ich habe auch ganz oft, nachdem ich so einen kurzen Impulsvortrag gehabt, die Rückmeldung gekriegt, oh mein Gott, da habe ich noch nie in meinem Leben drüber nachgedacht. Das ist A, wichtig und B, eigentlich nicht schwer. Wieso haben wir das immer ignoriert? Sobald man ins Gespräch kommt, kriegt man auch Verständnis dafür, für das Thema.
Wie siehst du denn die Entwicklung dieses Themas in den nächsten Jahren? Welche Trends zeichnen sich bei der digitalen Barrierefreiheit in den kommenden Jahren ab?
Ein Trend ist sicher, dass die Automatisierung der Barrierefreiheit zunehmen wird. Aktuell lassen sich 20-30% der Aspekte der Barrierefreiheit automatisiert testen. Und damit lassen sich auch nicht mehr automatisiert herstellen. Also momentan braucht noch sehr viel Menschen beim Herstellen der Barrierefreiheit oder sehr viel Menschanteil. Und an der Stelle will ich noch einwerfen und hinweisen, es gibt sehr viele Hersteller zurzeit, die versprechen, wenn sie unser Tool installieren, ist ihre Webseite, ihr Shop sofort barrierefrei oder mit unserem Tool können Sie automatisiert testen, ob die Seite barrierefrei ist. Aber die können nur 20-30% der Aspekte testen oder barrierefrei machen. Und die versagen vollkommen bei so wichtigen Aspekten wie der Tastaturbedienung, auf die Blinde angewiesen sind, weil die können ja nicht mit der Maus arbeiten, weil sie sehen den Mauszeiger nicht. Deswegen, wenn man sich darauf verlässt, geht man wirklich das Risiko ein, das Gesetz nicht zu erfüllen und damit dann Konsequenzen zu bewirken. Aber jetzt nochmal zu den Trends zurück. Die Quote, was automatisiert zu testen ist, geht bestimmt hoch, weil jetzt gerade mal noch viel ist. Ich glaube aber nicht, dass es ganz ohne Mensch auskommt, denn bei der Barrierefreiheit geht es viel darum, kann das ein Mensch verstehen? Da fehlt mir noch so das Vertrauen, dass eine KI das hinkriegen könnte, zu sagen, kann ein Mensch das verstehen?
Aber grundsätzlich denke ich auch, dass das in die Richtung geht, dass immer mehr automatisiert vielleicht auch möglich ist und vielleicht ja auch die KI da lernt.
Ich denke schon, dass das zunehmen wird. Ich glaube nur nicht, dass es ganz ohne Menschen funktionieren kann. Aber das glaube ich bei den meisten KI-Sachen nicht. Vielleicht bin ich da noch so ein bisschen menschzentriert. Es gibt ganz, ganz tolle Tools, die jetzt schon Barrierefreiheit vorantreiben. Also wenn man sich denkt, was Sprachsteuerung oder Diktierfunktionen an Möglichkeiten zugenommen haben. Also so die ersten, die ich mal ausprobiert habe, die haben jedes 10. Wort vielleicht richtig verstanden und die Sätze waren schlimm und jetzt funktioniert das eigentlich super und fließend. Also da geht schon ziemlich viel. Es geht nur noch nicht alles.
Liebe Susanne, was war denn für dich ganz persönlich der bisher bewegendste Moment in deiner Arbeit im Bereich digitale Barrierefreiheit?
Also der war im Testlabor wirklich, als wir so eine Runde gemacht haben und sich unsere Testerinnen vorgestellt haben, da hatten wir irgendeinen Besucher da und dann sagt eine, ja, seit sie jetzt hier als Testerin arbeitet, fühlt sie sich ernst genommen und als richtige Mitarbeiterin, vorher haben die Leute sie nicht ernst genommen und einfach nur so zur Seite genickt. Und dann dachte ich mir, wie schlimm ist das denn für jemanden, der den ganzen Tag arbeitet, tolle Leistung bringt und nur weil sie im Rollstuhl sitzt, nicht ernst genommen wird.
Liebe Susanne, zum Abschluss habe ich noch die Frage, welchen Rat würdest du denn Unternehmen geben, die gerade erst anfangen, sich mit dem Thema überhaupt auseinanderzusetzen?
Suchen Sie sich einen verlässlichen Experten. Da ist die Betonung auf verlässlich. Also ich bin jetzt gerade im Zuge des Barrierefreiheitsstärkungsgesetzes, gibt es ziemlich viele Leute, die Dienste zur Barrierefreiheit anbieten und wenn man nachfragt, haben sie sich mal 2 Stunden mit ChatGPT zu dem Thema informiert. Aber Aber es gibt vielleicht nicht genügend, aber es gibt viele Experten in Deutschland. Wir haben Prüfverbunde, den BITV-Prüfverbund, den BIT-Inklusiv-Prüfverbund. Die Mitglieder kennen sich aus. Oder es gibt auch einen Berufsverband, die International Association of Accessibility Professionals, IAAP. Die haben im deutschsprachigen Raum mehr als 400 Mitglieder. Die bieten Zertifizierungen an und die kennen sich mit dem Thema aus. Und gerade wenn man anfängt und sich selbst nicht gut auskennt, dann braucht man einen verlässlichen Experten, der einem so ein bisschen die Richtung weist und die Sachen einordnet, damit man eben auf der richtigen Spur ist und nicht Zeit und Ressourcen an was verschwendet, was dann gar nichts hilft.
Susanne, ich danke dir, dass du uns in diesem Fall an die Hand genommen hast und dass du uns Einblicke in dieses wirklich wichtige Thema gegeben hast. Ich hoffe, unser Gespräch sensibilisiert unsere ZuhörerInnen für das Thema und rückt das nochmal ein bisschen in den Fokus im Zusammenhang mit der Unternehmenskommunikation. Hab vielen, vielen Dank dafür, Susanne.
Gerne, das Thema macht mir so viel Spaß, dass ich jederzeit gerne drüber spreche.
Danke dir, mach's gut, liebe Susanne.
Danke, ciao.
Powered by Landau Media.